Predigtext heute ist sage und schreibe 40 Verse lang und ich werde sie nicht vorlesen, weil ihr habt danach Vers 10 alles wieder vergessen. Deswegen findet ihr auf den Tischen und auf den Stühlen den Text und ihr habt jetzt die Gelegenheit, ihn in Ruhe durchzulesen, habt ihn dann auch nochmal vor euch und wenn ihr ihn durchgelesen habt, lehnt euch zurück, lasst es sacken und ich merke dann, jetzt kann es losgehen mit der Predigt. Ja, unser Thema heute ist ein Bericht vom Christentreff in Korinth. Wir sprechen ja immer gerne von der Urgemeinde. Das ist schon mit hohem Missverständnispotenzial versehen. Das hatte ja mit Gemeinde erstmal nichts zu tun. Wer traf sich da überhaupt? Korinth ist ja eine uralte Stadt gewesen, in Südgriechenland gelegen, verkehrsgünstig. Deswegen ging da auch immer die Post ab, viel Handel mit Hafen und begehrt von vielen unterschiedlichen Herrschern. Deswegen hat mal der eine den einen rausgeschmissen und der andere den anderen rausgeschmissen, wechselnde Herrschaften. Irgendwann haben sie sich dann mit dem Falschen angelegt, sprich den Römern, und die haben 146 die Stadt platt gemacht. Völlig platt gemacht, sämtliche Einwohner entweder getötet oder als Sklaven mitgenommen. Danach gab es Korinth nicht mehr. Man zweifelt auch daran, ob irgendwie in den Ruinen noch irgendwelche Leute dann vielleicht gelebt haben. 100 Jahre null. Und dann ging es so Pane 40 vor Christus offensichtlich wieder los, dass die Stadt wieder aufgebaut worden ist, besiedelt worden ist. Man geht davon aus, dass es überwiegend Römer waren, die dann da gelebt haben. Also die Frage ist zum Beispiel zunächst mal, an wen richtet sich denn eigentlich dieser erste Korintherbrief? Was waren denn das für Leute? Was hatten die denn für einen Hintergrund? Hatten die bisher den römischen Göttern geopfert und hatten jetzt erstmals Kontakt zum Christentum? Kamen die aus dem Judentum? Wir wissen es nicht. Wir wissen auch vieles andere nicht. Was ist der Bildungsstand dieser Leute gewesen? Was konnten die verstehen? Wovon konnte Paulus in seinem Verständnis ausgehen? Er selber soll ja einige Jahre auch in Korinth gelebt haben. Das heißt, möglicherweise kannte er einige dieser Leute, die sich da trafen, persönlich und wusste, wie die tickten und wie er den oder die ansprechen sollte am besten, damit verstanden wird, was er sagt. Könnte sein, wissen wir aber auch nichts Näheres drüber. So, und wenn wir jetzt in das Kapitel reingehen, in unsere 40 Verse, dann ist gut, wenn wir uns nochmal vergewärtigen. Direkt davor ist ja das, was immer so schön und gern mit dem hohen Lied der Liebe bezeichnet wird. Und so geht auch dieses Kapitel ja nochmal los. Die Liebe soll also euer höchstes Ziel sein. Das schickt er nochmal vorneweg, nachdem er davor schon ellenlang über die Liebe gesprochen hat. Und das, was er eigentlich sagen will, dass er sagt, okay, bei euch gibt es da Reden, was hier heißt Reden in fremden Sprachen und prophetische Rede. Da bin ich der Meinung, ihr solltet viel machen in prophetischer Rede und dies mit dem Reden in Sprachen, das sehr, sehr klein kochen, sehr klein kochen. Kommen wir gleich noch drauf. Was ist gemeint mit dem Reden in Sprachen? Man geht davon aus, dass er sowohl das meint, was sich Pfingsten ereignet hat, dass ich plötzlich angefangen habe, Italienisch zu reden, obwohl ich gar nicht Italienisch kann und dadurch eben Leute, die dort standen und aus Italien kamen, es verstanden haben. Und man geht auch davon aus, dass er gleichzeitig damit meint, das, was wir heute als Zungenreden bezeichnen, dass also jemand ein für die um ihn herum Seienden unverständliches Kauderwelsch spricht, im Sinne einer individuellen Äußerung seines Gotteslobes. Wahrscheinlich meint er auch beides, denn wenn man in den Text reingeht, dann wird das wahrscheinlich austauschbar an einigen Stellen benutzt. Und das, was er mit prophetischer Rede bezeichnet, ist wahrscheinlich am ehesten das, was wir heute haben grinnen lassen zu dem, was jeden Sonntag hier passiert, dass nämlich einer oder eine spricht und eine Predigt hält. Also sprich, dass darüber gesprochen wird, wie man etwas zu interpretieren hat, das hatten die ja noch gar nicht. Das heißt, bei denen war sozusagen das Bericht aus dem Leben live. Und die berichteten sich wahrscheinlich gegenseitig, wie es ihnen gegangen war mit ihrem Glauben. Und dann versuchten sie daraus Zukunftsperspektiven zu entwickeln, wie sie eben ihr christliches Leben dort führen konnten als Neuchristen, als Jungchristen, für die es keine christliche Tradition gab. Es gab keine christliche Tradition, auf die sie aufbauen konnten. Es war alles frisch und neu. Es wurde sozusagen alles von Anfang an erfahren. Es musste neu bedacht werden, neu durchdiskutiert werden, neu geklärt werden. Wie verhalte ich mich denn? Wie gehe ich dann damit um? Und eigentlich ist das, was letztlich Paulus sagen will, ist eigentlich in Vers 3 dann, oder in dem Text bis Vers 3 eigentlich gegessen. Ja? Strebt aber auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt, vor allem danach in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen redet, dann spricht er nicht zu den Menschen, denn niemand versteht ihn. Er spricht zu Gott und was er durch Gottes Geist redet, bleibt ein Geheimnis. Wer aber eine prophetische Botschaft von Gott empfängt, kann sie an andere Menschen weitergeben. Er hilft ihnen, er tröstet und ermutigt sie. Punkt Ende. Was danach kommt, 21 Verse lang, ist Thema mit Variationen. Wie kann ich denn den Leuten das klar machen, dass das so wichtig ist und dass ich das für so wichtig halte, dass eben dieses besagte prophetische Reden praktiziert wird und klar, gerne auch Zungenreden, aber nicht eine besondere Betonung darauf, nicht eine Betonung darauf, dass das nun besonders gefördert werden müsste oder dass das Ausdruck sei eines einer besonders lebendigen Gemeinde oder so etwas. Nein. Und die Frage, die sich ja für uns ergibt, ist, warum kommt jetzt 21 Verse Thema mit Variationen? Hielt er die für begriffsstutzig und brachte es nochmal von links und dann nochmal von rechts und dann nochmal von einem anderen Aspekt und dann nochmal mit Musik, Trompete und Flöte und Harfe und dann noch irgendwie noch was anderes, so nach dem Motto, irgendwas von dem, was ich da erzähle, werden doch irgendwelche dann endlich mal verstehen. Könnte sein, wir wissen es nicht. Vielleicht resultiert es auch daraus, wie ich sagte, er kannte einige und wusste also, wenn der es verstehen soll, dann musst du ihm ein Beispiel aus der Musik bringen oder so ähnlich, ne? Oder irgendwas anderes und dann versteht er das. Offensichtlich drücken aber diese 21 Verse aus, dass es ihm sehr wichtig war und dass er auch einen gewissen Druck verspürte, einen Willen hatte, es in diese Richtung zu bringen, dass das sogenannte prophetische Reden da gefördert wurde und das andere ein bisschen hinten angestellt wurde. Denn das ist ja wie sonst auch, wenn man hier so steht und will eine Gruppe von etwas überzeugen und schaut in Gesichter, die skeptisch aussehen, dann rede ich ihm halt noch ein bisschen länger, ja, und bringe noch ein anderes Beispiel und hoffe, dass ihr es dann endlich doch irgendwie versteht und und entsprechend in diesem Sinne euch verhaltet. Das ist zumindest das, was wir eigentlich aus diesen Versen dann spüren und wo er sich sehr lange mit aufhält in diesem Kapitel. Und ab Vers 26 bindet er dann den Sack zu und da kommt die Nutzanwendung. Und die Nutzanwendung ist ja, finde ich, recht quadratisch praktisch gut. Vers 27, also in unbekannten Sprachen reden, ja, aber vielleicht so zwei, drei. Und auch nur, wenn jemand da ist, der es übersetzen kann. Sonst nicht. Also schon eine harte Geschichte, die faktisch das dann auch im Einzelfall unmöglich machen kann, weil wenn keiner da ist, dann soll es eben nicht passieren. Und das Zweite ist, dass auch wenn es um die sogenannte prophetische Rede geht, also der eine was beizutragen hat, der andere was beizutragen hat zu dem Thema, dass das dann eben auch schön eins nach dem anderen passieren soll, dass nicht gleichzeitig gesprochen wird, dass keiner meint, er müsste es jetzt allein da bestimmen, nicht? Denn wenn jemand eine Botschaft von Gott bekommen hat, soll der andere seine Rede beenden, damit dann auch andere noch die Möglichkeit haben, etwas zu sagen. Ja, und dann kommt der besagte Vers 34, der dritte Teil der Nutzanwendung. Wie in allen Gemeinden sollen sich auch bei euch die Frauen in den Gottesdiensten still verhalten. Luther übersetzt quadratisch praktisch, das Weib schweige in der Gemeinde. Wie gerät das da rein? Nun, die einzige wirkliche Gemeindeerfahrung, die Paulus ja hatte und die, wenn es da Juden in diesem Kreis gab, die auch die Juden hatten, war die Erfahrung in ihrer Synagogengemeinde, in ihrem jüdischen Ritus und ihrer jüdischen Art, Gottesdienst zu feiern. Und im Judentum war das so, dass die Frauen in der Synagoge von den Männern getrennt saßen. Und nicht nur getrennt, sondern wenn es denn die Größe des Raumes hergab und man in der Lage war, ein entsprechend großes Gebäude zu bauen, dann auch ziemlich weit weg von den Männern. Also wir sehen es hier, saßen typischerweise auf einer Empore und hatten auch noch so eine Art Sichtschutz da vor sich. Ja, hier dieses Gitter praktisch, ne? Da guckten die durch und die Männer saßen unten und hielten Gottesdienst. Und da saßen die und hatten zu schweigen, schwiegen. Ja, gab keine Rolle für die Frau im jüdischen Gottesdienst. Und das war offensichtlich bei den Juden eine wichtige Vorkehrung, eine wichtige Regel, weil versucht worden ist, das wirklich bis in den letzten Winkel und auch unter räumlich nicht so luxuriösen Bedingungen wie in dieser Synagoge durchzuhalten. Was ihr hier seht, ist die Synagoge aus einem fränkischen Dorf, wieder aufgebaut im Freilichtmuseum in Bad Windsheim in Franken. Ich habe leider verpennt, innen Fotos zu machen. Aber was ihr seht, ist das gesamte Synagogengebäude. Der eigentliche Gottesdienstraum ist hier oben. Längs nimmt er diese drei Fenster ein, in der Breite lediglich dieses eine Fenster. Das heißt, die hatten einen Gottesdienstraum, der war kleiner als unsere Mini-Empore hier. Ja? Und selbst unter den Bedingungen haben sie für die Frauen eine Bank an die Wand montiert, Empore kriegten sie nicht hin, also war die wenigstens eine Stufe höher. Davor war eine Balustrade, damit die Männer den Frauen nicht unter den Rock gucken konnten. Und davor war noch sowas, das sah so aus wie so ein Fensterrahmen praktisch, ein leerer. Ja. Möglicherweise hatten sie dann da auch irgendwie noch einen Vorhang davor gehängt oder was, damit die Frauen dann eben entsprechend auf der Empore abgetrennt sitzen konnten und schweigen. Das ist zumindest eine Erklärung, die sich aufdrängt, wenn man diesen Text hier sieht. Er hat einfach gesagt, Kinder, ihr müsst bei euren Treffen irgendwie schon für geordnete Abläufe sorgen, denn es steht ganz im Vordergrund, nicht, dass sich dort der Einzelne sozusagen zeigt. Wir würden vielleicht sogar fast mit einer negativen Betonung sagen, der Einzelne produziert, der Einzelne dort eine Bühne findet, sondern es geht um die Gruppe. Und der Gruppe bringt eigentlich nur etwas, wenn es dann zu einem geordneten Ablauf mit prophetischem Reden kommt. Ja, und Teil dieser Ordnung war, dass die Frauen nichts zu sagen hatten. Das war eben einfach jüdische Tradition. Wahrscheinlich hat er das einfach so übernommen und das war für ihn dann ein stimmiges Gesamtordnungsgebäude. Wahrscheinlich. Genau wissen wir es nicht. Es liegt so ein bisschen nahe, dass es so war, aber genau wissen wir es nicht. So, wer hat jetzt mitgezählt, wie häufig ich gesagt habe, wir genau wissen wir es nicht? Egal. Es gibt natürlich Leute, die sagen, was heißt hier genau, wissen wir es nicht. Wir gehen doch davon aus, dass das hier verbal inspirierter Text ist. Ja, der schöne Fremdwortausdruck. Heißt, alles, was hier steht, gilt so, wie es da steht. Und da steht, das Weib schweige in der Gemeinde. Punkt. Kann man da irgendwas missverstehen? Gut. Dann ist die Frage, was sagt uns denn der Vers auch von den Propheten, die Gottes Botschaften empfangen? Sollen zwei oder drei sprechen, die anderen sollen das Gesagte beurteilen. Der Prophet, der eine Botschaft von Gott bekommen hat, soll seine Rede beenden, wenn Gott einem Anwesenden eine neue Botschaft eingibt. Das heißt, alles schön nacheinander, nicht gleichzeitig. Ja, gut. Ist bei uns irgendwie gesellschaftliche Norm, ne? Irgendwie. Man fällt sich nicht gegenseitig ins Wort, man spricht nicht gleichzeitig, wäre ja unhöflich, will ja auch in der Gemeinde irgendwie nicht auffallen als Rüpel oder so ähnlich, ne? Also ja, das, okay, hat jetzt irgendwie, steht da schön, aber hat irgendwie so keine besondere Bedeutung. Könnten wir es ja auch rausstreichen. Haben wir erreicht, brauchen wir nicht mehr, ja, müssen wir uns nicht mehr mit befassen. Oder wir lassen es mal lieber drin stehen, falls mal andere Zeiten kommen und man es mal wieder rausholen muss und sagen muss, also schön alles geordnet hinterher nacheinander, falls die Höflichkeitsregeln mal nicht mehr so eingehalten werden oder ähnliches. Merkt ihr, was da passiert? Das ist Verbalinspiration durch meine Brille unter den aktuellen gegebenen Bedingungen. Und deswegen hat man sich nie darüber gekloppt, einer spricht nach dem anderen, aber man hat sich gekloppt darum, das Weib schweige in der Gemeinde. Und das hat ja viel Leid hervorgerufen, diese Herangehensweise. Nicht nur bei den Betroffenen, weil das gut in jahrhundertelange Traditionen passte, dass Frauen unterdrückt wurden, sondern auch bei denen, die das heute noch so interpretieren. Und da gibt es ja welche auch in unserem Bund zum Beispiel. Und die sich dann schlecht fühlen, die sich schwach fühlen im Glauben, die sich sündig fühlen, weil sie dem Zeitgeist nachgegeben haben, und es nicht mehr so praktiziert wird, dass das Weib in der Gemeinde schweige. Diese Form des Umgangs mit alles, was dort steht, ist wichtig und hat Gott gewollt, dass es da so steht und nicht anders dasteht, glaube ich, ist etwas, was uns diesem Text nicht gerecht werden lässt. Wenn schon Verbalinspiration, dann für alles. Wenn schon alles wichtig ist, was da steht, dann liegt die Betonung in der Tat auf alles. Egal, ob das im Augenblick irgendwas Brennendes ist, als brennend empfunden wird oder nicht. Und egal, ob das aktuell in gesellschaftliche Normen reinpasst oder nicht. Und deswegen, wenn wir uns jetzt noch mal einmal zurücksetzen und sagen, okay, was ist denn die Botschaft, wenn wir hier alles als gleichwertig betrachten und uns fragen, was will uns Paulus denn damit sagen, hier im Jahre 2025? Und vielleicht sei auch noch angemerkt, dass natürlich auch in der damaligen Zeit schon und auch andere Teile schon ja nichts mit irgendwelcher wörtlicher, dass man irgendetwas wörtlich zu nehmen hatte. Also nehmt die Geschichte mit der Trompete und dem Signal des Trompeters, der zum Angriff bläst oder der zum Rückzug bläst. Das traf ja für die Truppe damals schon nicht zu. Ne? Also da waren vielleicht Soldaten bei, okay, für die das Realität war, für die anderen war das ein abstrakter Hinweis. Für uns heute, wir wissen, dass es das gegeben hat, klar, aber für uns heute ist das auch keine Realität mehr und ist ein abstrakter Hinweis, den er uns geben will. Wird auch nicht wieder als Realität zurückkommen, weil das Militär heute nicht mehr mit der Trompete kommuniziert. Insofern ist die Frage, was ist denn, wenn wir den Gesamttext auf uns wirken lassen, was will uns Paulus denn da sagen? Nun, wir kommen, wie gesagt, von 1. Korinther 13 und deswegen liegt ihm offensichtlich sehr am Herzen, nochmal zu sagen, ganz oben drüber steht, ihr müsst alles dafür tun, dass ihr als Gruppe miteinander auskommt. Irgendwie. Am Ende Glaube, Liebe, Hoffnung. Und nicht der Glaube war das Höchste und Hoffnung nicht, sondern Liebe. Ihr müsst alles tun, damit ihr miteinander auskommt. Aber es soll natürlich auch irgendwie förderlich sein, was ihr da tut. Soll für euch was bringen, soll für andere was bringen, wenn ihr euch trefft. Glaubensleben hat eine Komponente, die findet zu Hause statt, aber sie findet eben auch teilweise statt, wenn wir uns treffen. Und dann soll ganz im Vordergrund stehen, was ist gut für die Gruppe. Das andere wird nicht unterdrückt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe erträgt alles, Liebe hofft alles, kein Thema, Zungenreden möglich, geht, aber schaut primär darauf, dass es etwas ist, was der Gruppe hilfreich ist. Und dass das Ganze nicht in ein wildes Tohuwabohu ausartet, der eine macht das, der andere das und ja, und ein Fremder, der vielleicht da reinkommt, denkt, bin ich hier irgendwo, haben die alle was geraucht oder so ähnlich. Ja? Sondern macht etwas, was für alle hilfreich ist. Das, was es dabei zu regeln gibt, ist relativ banal und basal. Denn wenn ihr sagt, sprecht hintereinander und nicht gleichzeitig, das ist ja nichts besonders Aufregendes, ja. Ist aber entscheidend dafür, dass die anderen überhaupt verstehen, was da gesagt wird und nicht zwei Leute gleichzeitig reden und man gar nichts versteht. Also, diese Stellschrauben, an denen gedreht worden sind, das ist nichts besonders Aufregendes. Seid euch aber bewusst, dass das, was ihr macht, teilweise auch vielleicht eine lange Lebensdauer haben kann. Und später, wir haben ja die Gnade der späten Geburt und haben heute die ganze Bibel, hatten die damals nicht. Später schreibt er dann ja nochmal unsere Jahreslosung, prüft alles, Gute behaltet, andere raus. Also periodisch immer mal gucken, ob das, was man entschieden hat, dann einmal vielleicht auch mal wieder verändert werden muss, weil es aus einer anderen Tradition kam, die aus welchen Gründen auch immer nicht mehr als förderlich angesehen wird. Also, unser Text heute, kurz und knapp, lutherisch sozusagen quadratisch. Multitasking im Gottesdienst ist nicht. Es soll alles für möglichst viele nützlich sein und Liebe erlaubt Vielfalt. Amen. Ich erlaube mir noch eine Nachbemerkung. Wir sind natürlich, oder wir haben es uns natürlich selber auch schwer gemacht, indem wir üblicherweise in Gottesdiensten irgendwie auf so zwei Verspredigtexte gucken. Und da kommt dann auch raus, dass plötzlich nur gesprochen wird über das Weibschweige in der Gemeinde ohne den gesamten Zusammenhang. Und das ist sicherlich zu guten Teilen auch etwas, wo wir uns selber ein Bein gestellt haben. Es kann auch nicht das Zukunftsmodell sein, dass wir jeden Sonntag hier erstmal 40 Verse lesen, aber es ist sicherlich eine schöne Demonstration dessen, dass wir von unserer Interpretation der Verbalinspiration, die sich dann bezieht auf plötzlich nur noch einen Vers, der für sich genommen irgendetwas sagen soll, am besten noch übers Komma oder so ähnlich, ja, was eine Bedeutung hat, dass das eben auch stramm in die Irre führen kann. Und wir sollten, glaube ich, auch einfach sagen, ja, der Text ist, wie er ist. Und der ist in dieser Zeit geschrieben worden und ist für diese Zeit geschrieben worden. Und wir lassen auf uns wirken, was heute für uns wichtig ist. Und das kommt dann nochmal zu einem anderen Punkt. Wahrscheinlich gäbe es jetzt ganz viele Leute, nicht unbedingt in unserer Gemeinde, aber wenn ich das so in anderen Gemeinden gesagt hätte, die kommen und sagen, ja, das geht ja gar nicht. Ja. Hier einfach mal zu sagen, von Vers 4 bis Vers 25, das ist einfach nur so ein Thema mit Variation, das ist eigentlich irgendwie, hat irgendwie keine besondere Bedeutung, die noch zu der Aussage des Textes beiträgt oder so. Hier zählt doch jedes Wort und jeder Satz und jedes Komma. Bringt uns zu dem Punkt, was ist denn wichtig in der Bibel und was können wir denn etwas freier betrachten? Gibt es dort die Hard Facts und die etwas weicheren? Und warum sind die weicher? Und inwiefern kann man dann auch flexibler sein? Muss man sogar vielleicht flexibler sein? Nun, das ist ein anderes Fass, was ich jetzt nicht aufmachen werde, aber es ist sicherlich so, dass die harten Geschichten sind gerecht durch Glauben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ende. Und alles andere sind Zeitzeugnisse, die für uns Bedeutung haben, aus denen wir etwas lernen können, die wir aber unter Anwendung der besagten beiden ehernen Grundsätze entsprechend auf uns übertragen müssen. Diese Sicht muss man aber natürlich an der Stelle erstmal entwickeln und akzeptieren.